ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und ich vertrete in den kommenden beiden Folgen nochmal Tim Deisinger, den die Stammhörer hier sicher gewöhnt sein dürften und der auch bald wieder da ist. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Lage im Kriegsgebiet und auch über die sicherheitspolitischen Entwicklungen, die diesen Krieg begleiten und auch bestimmen oft. Und wir tun das mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, wieder nach Berlin jetzt, Herr Bühler, oder?
Ja, genau, Herr Erl. Guten Tag aus Berlin.
Sind Sie denn erholt, wenn Sie eigentlich im Urlaub jede Woche einmal Podcast machen?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also kein Problem.
Zieht Ihnen nicht so viel Energie ab, das ist schön zu hören. Wir wollen heute nochmal auf die Frontlage schauen. Wir machen das ja so wie gewohnt von Nord nach Süd, Herr Bühler. Und natürlich schauen wir auch auf die gegenseitigen Luftangriffe. Und so am Rande würde ich gerne mit Ihnen sprechen über zwei aktuelle Ereignisse aus der Ostseeregion. Da geht es einmal um die Sichtung eines russischen Kriegsschiffs vor der deutschen Insel Fehmarn und um eine große NATO-Luftwaffenübung in Nordpolen an der Grenze zu Kaliningrad. Wir zeichnen diese Folge auf. Es ist die Nummer 363. Heute ist Dienstag, der 25. August. Wir haben es jetzt 12.09 Uhr genau. Veröffentlicht wird diese Folge dann noch am selben Nachmittag bei ARD Sounds. Herr Bühler, sprechen wir zunächst über die militärische Lage an der Front und gehen die Hauptschauplätze durch. Im Gebiet Kharkiv und in Kupjansk Richtung, also so Nord und Nordosten, bleibt die Lage nach aktuellen Berichten weitgehend unverändert, mit leichten Bewegungen, die das ISW immer auf beiden Seiten ausmacht. Was müssen wir noch über diesen Frontabschnitt wissen?
Also ich würde da die Region Sumy mit einschließen. Für die gesamte Nordfront gilt nämlich, dass die Kämpfe weitergehen in den Brennpunkten, in den bekannten Brennpunkten. Die Ukraine hält die Frontlinie. Gelegentliche Vorstöße der Russen werden durch Gegenangriffe, Vorstöße der Ukraine wieder bereinigt, sodass insgesamt die Situation eigentlich im Norden stabil ist.
Dann, wenn wir da nicht so viel zu berichten haben, können wir weiter südlich in die Region des sogenannten Festungsgürtels gehen. Der ISW-Bericht vom 23. August, also der aktuellste, den ich noch für diese Folge mir anschauen konnte, meldet jüngste russische Vorstöße östlich von Slowjansk, während die ukrainischen Streitkräfte dann in Kostjantynivka vorgerückt sein sollen. Wie schätzen Sie die Lage hier ein?
Also auch hier ist die Lage grundsätzlich unverändert. Die Russen versuchen, frontal aus dem Osten und Südosten näher an die Stadt Slowjansk heranzukommen. Darüber hatten wir mit Herrn Deisinger schon mehrfach gesprochen. Und zwar, nachdem es bisher nicht gelungen ist, den Raum Lyman zu nehmen, der eine großräumigere Umfassung des nördlichen Festungsgürtels ermöglicht hätte. Das hat aber nicht funktioniert und so versuchen sie es jetzt frontal aus dem Osten, insbesondere entlang der Straße aus Bachmut, die nach Nordwesten Richtung Slowjansk verläuft. Hier sind immer mal wieder kleinere Geländegewinne zu beobachten, der Russen. Aber der Stadtrand von Slowjansk ist immer noch mehr als 10 Kilometer entfernt. Und den versuchen sie zu erreichen, um nach dem Sommer in den Winter hinein ihre Infiltrationstaktik dann auch in der Stadt Slowjansk anzuwenden. Weiter im Süden, Sie hatten es angesprochen, Kostjantynivka ist weiter umkämpftes Gebiet. In der Stadt sind russische wie auch ukrainische Kräfte. Nach wie vor kontrollieren die Russen die Stadt nicht, aber auch die Ukrainer nicht mehr, muss man dazu sagen. Also ich spreche da immer von einer Verzahnung der Kräfte der Russen und der Ukraine, was für die Soldaten unglaublich schwierig ist und insbesondere auch für diejenigen, die die Soldaten dort vorne beider Seiten versorgen müssen. Das geht in erster Linie mit Drohnen, also durch die Luft, oder auch mit unbemannten Fahrzeugen, die Versorgung bringen, auch den einen oder anderen Verwundeten zurückbringen. Also eine sehr komplexe und schwierige Lage nach wie vor in dieser Stadt.
Hm. Dann noch etwas weiter südlich entlang der Front. Da sollen sich im Norden von Pokrovsk russische Kämpfe für einen möglichen weiteren Vorstoß in Richtung Dobropilja sammeln. Wir hatten das in den vergangenen Wochen auch schon thematisiert. Sie haben auch, Herr Bühler, prognostiziert, dass Dobropilja mit der Zeit fallen würde, wenn ich mich recht entsinne, wenn die Russen ihren Fokus da weiter so drauf legen. Sprechen wir da eigentlich über ein Zeitfenster von Wochen, von Monaten oder länger?
Also der Propylia ist ja nur der erste notwendige Schritt, um eine Ausgangsbasis für einen größeren Angriff nach Norden zu haben und insbesondere diese Ausgangsbasis so zu verbreitern, dass man auch viele Kräfte dort ansetzen kann. Dafür sind jetzt nun Kräfte zusammengezogen worden, um in einem ersten Schritt die Stadt Dobropylia zu nehmen, also die Ausgangsbasis da zu verbreitern. Also wie lange das dauert, die Stadt da einzunehmen, das kann man seriös nicht vorhersagen. Da will ich also gar nicht spekulieren. Und selbst wenn sie es dann schaffen irgendwann mal, dann bräuchten die Russen auch noch mehr Reserven, um tatsächlich Richtung Norden anzugreifen und den Festungsgürtel der Ukraine zu umfassen. Da sehe ich zurzeit keine Reserven und insofern glaube ich auch nicht, dass die Russen, und das kann man abschätzen, und da bin ich auch nicht der Einzige, das ISW gehört auch dazu, das wird nicht vor Jahresende passieren können. Dazu sind die Russen zu schwach, die Ukrainer in der Verteidigung zu stark und insbesondere das Gelände und die Befestigung des Festungsgürtels, das ist so, dass man das nicht einfach überwinden kann.
Dann schauen wir weiter in Richtung der Region Saporischschja bzw. um die Stadt Orykiv. Hier melden Lageberichte zuletzt ukrainische Gegenangriffe mit Geländegewinnen. Wie relevant sind die, Herr Bühler?
Also das sind lokale, kleinräumige Gegenangriffe, mit denen die Ukrainer auf die russischen Angriffe reagieren. Sie sind insofern relevant, weil die Ukrainer dadurch die Frontlinie in diesem Bereich stabil halten können. Die Gegenangriffe dienen also mehr der Verbesserung der taktischen Lage, als dass sie räumlich größere Geländegewinne zum Ziel haben. Relevant sind, und das trifft für alle Frontabschnitte zu, dass die ukrainische Armee weiterhin die Logistik und die Führungsstellen der Russen weit hinter der Front und entlang der Versorgungsstraßen systematisch attackieren und damit den Russen an der Front erhebliche Versorgungs- und Führungsprobleme bereiten.
Dann müssen wir ja damit quasi schon auf die Luftangriffe zu sprechen kommen. Sie haben jetzt gerade ukrainische erwähnt. Ich würde trotzdem der Aktualität wegen zunächst mir gerne mit Ihnen die russischen anschauen. Am Freitag, den 21. August war das, da haben russische Drohnen ein Einkaufszentrum in der Stadt Kryvyi Rih getroffen. Der Angriff erfolgte offenbar in zwei Wellen. Also auf den ersten Einschlag folgte dann eine halbe Stunde später ein zweiter Angriff, der auch möglicherweise Rettungskräfte vor Ort, die schon im Einsatz waren und Verletzte versorgt haben, getroffen hat. Die Opferzahlen sind entsprechend hoch. Sie haben sich in den vergangenen Tagen laut ukrainischen Behördenangaben auch weiter erhöht. Herr Bühler, können Sie da den aktuellen Stand bei diesem Angriff einordnen?
Bevor wir zu diesem Angriff kommen, komme ich gleich dazu, müssen wir zunächst mal über den Luftangriff in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag sprechen, wenn Sie erlauben. Das war ein vergleichsweise großer Angriff. Unser Podcast der letzten Woche, der war ja kaum online, als es losging. Russland griff mit 168 Drohnen und 46 Marschflugkörpern unterschiedlicher Typen an. Davon sind 145 Drohnen und 41 Marschflugkörper abgefangen worden, was eine ganze Menge ist. Und eigentlich den Stand der letzten Wochen auch so widerspiegelt. Wesentlich war aber der Anteil von ballistischen Raketen, ebenfalls unterschiedliche Typen. Es waren also nicht nur Iskander, sondern auch verschiedene andere Typen dabei. Es waren ungefähr 25, genau kann man das nicht sagen, weil die Ukrainer die Zahl der ballistischen Raketen, die auf sie abgefeuert werden, nicht mehr so eindeutig und klar bringen, wie sie es vorher gebracht haben, aus Geheimhaltungsgründen. Also es waren etwa 25 nach meinen Recherchen, von denen aber keine einzige abgefangen wurde. Das Schwerpunktziel war Kiew, aber auch Odessa wurde getroffen. Insgesamt kamen in dieser Nacht 14 Menschen ums Leben und mindestens 40 wurden verletzt, mit Schwerpunkt in Kiew selbst. Die Ziele waren wie immer überwiegend zivile Infrastruktur. Und jetzt zu Ihrer Frage, dann sind wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dort setzte Russland 135 Drohnen ein, von denen 107 abgefangen wurden. Eines der Ziele war ein Einkaufszentrum in Kryvyi Rih. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Es wurde von einem Doppelschlag getroffen mit einem Abstand von etwa 30 Minuten. Das heißt, die Rettungskräfte waren nach dem ersten Einschlag bereits vor Ort, als der zweite folgte. Eine weitere Besonderheit war, dass der Angriff nicht in der Nacht erfolgte, sondern am Vormittag, als das Einkaufszentrum bereits gut besucht war. Also von der Anlage des Angriffs her kann man erkennen, dass es die Russen darauf angelegt haben, möglichst viele zivile Opfer zu verursachen. Also ein reiner Terrorangriff, wie wir ihn schon oft in diesem Krieg gesehen haben. Insgesamt wurden bis gestern 16 Tote und über 100 Verletzte gemeldet. Dazu kommen noch 9 Menschen, die nach wie vor vermisst sind.
Gibt es noch weitere Luftangriffe Russlands einzuordnen oder zu vermerken, die Sie sich in Ihr Notizbuch geschrieben haben, Herr Bühler?
Ja, das waren jetzt die ersten beiden Nächte, beziehungsweise in einem Fall ein Vormittag. Dem folgten 4 weitere Tage seit dem letzten Podcast. Das waren vom Umfang her kleinere Angriffe, von 127 Drohnen bis 247 Drohnen, gestern Nacht 150 Drohnen. An 3 der 4 letzten Nächte zusätzlich mit einzelnen Marschflugkörpern und mit einzelnen ballistischen Raketen, aber nicht in großem Umfang.
Bezüglich dieser Zahlen, die Sie jetzt nennen, ist mir aufgefallen, dass es offenbar einzelne Tage gibt. Sie erwähnten den Mittwoch und die Nacht von Donnerstag auf Freitag, an denen die Zahl der eingesetzten russischen Drohnen und auch der Raketen vielleicht sprunghaft nach oben geht, während sie an anderen Tagen deutlich niedriger liegt. Das hatten Sie ja auch gesagt. Sie haben in der vergangenen Folge geschildert ja eigentlich, dass die Drohnenzahlen insgesamt aus Ihrer Sicht eher rückläufig seien. Müssen wir Ihre Aussagen da korrigieren oder vielleicht präzisieren in der Hinsicht?
Nein, denke ich nicht. Der Trend des Einsatzes von weniger Drohnen hält an. Also verglichen mit der Zahl Ende letzten Jahres oder auch in den ersten Monaten des Jahres 2026. Der Jahreswechsel ist mir auch besonders in Erinnerung, als dann plötzlich 600, 700 Drohnen eingesetzt worden sind. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist tatsächlich rückläufig. Aber es kann sich natürlich immer wieder ändern. Sie, unser letzter Podcast, als ich sagte, die Woche vorher war weniger los und dann ging es in der Nacht wieder mit einem großen Angriff weiter. Einer der Gründe für den verminderten Einsatz ist ja vermutlich, dass der Verbrauch von Drohnen reduziert wurde, um sie für später aufzusparen. Der nächste Winter kommt bestimmt. Weitere Gründe sind logistische Probleme, auch das hatte ich immer wieder angesprochen, die Umrüstung auf strahlgetriebene Drohnen und leider ist es so, dass durch die ballistischen Raketen und die Umrüstung auf schnellere strahlgetriebenen Drohnen die Zahl von Drohnen reduziert werden kann und dennoch die gleiche oder sogar noch mehr Wirkung erzielt werden kann als mit einer größeren Zahl von Drohnen. Das klingt erstmal paradox, aber das erlaubt den Russen auch, Drohnen aufzusparen. Leider hält allerdings auch der Trend an, dass von den ballistischen Raketen unterschiedlichen Typs fast keine abgefangen werden konnte. Also die Ukraine braucht also dringend Abfangraketen, zum Beispiel vom Typ Patriot oder auch andere. Hier ist jetzt einiges in Bewegung geraten um den Unabhängigkeitstag der Ukraine, aber noch gibt es da wenig Konkretes zu vermelden. Es gibt eine Meldung, die da sagt, Deutschland habe 600 Patriot-Raketen vom Typ PAK-2 zugesagt. Das sind diejenigen, die jetzt von der MBDA in Schrobenhausen in Lizenz gefertigt werden. Das Ganze soll sich allerdings erst im Jahr 2027 dann tatsächlich auswirken in der Ukraine und bis ins Jahr 2028 gehen. Das ist also nicht ein großer Schwung. Zugleich gibt es verschiedene Ansätze, auch weltweit Patriot-Nutzer zu überzeugen, dass man der Ukraine mehr Raketen geben muss. Auch die Amerikaner, bei den Amerikanern wird nochmal angesetzt. Sie haben ja noch nach Pressemitteilungen amerikanischer Medien noch etwa 800 Stück übrig nach dem Krieg gegen den Iran. Hier will sich der neue britische Premier besonders einsetzen bei Trump, dass da was passiert. Also sie braucht das dringend. Und die Ukraine braucht zweitens auch dringend ein Gegenmittel gegen diese neuen strahlgetriebenen, schnellen Geran-Drohnen. Hier sind jetzt die ersten ebenfalls strahlgetriebenen schnellen Abfangdrohnen, Eigenentwicklungen der Ukraine, ausgeliefert worden an die Truppe. Und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen dann auch das eine oder andere Ergebnis sehen.
Dann schauen wir auf die ukrainische Seite. Wenn ich die Luftangriffe der Ukrainer mal knapp zusammenfassen darf, sehen wir Angriffe auf Energieinfrastruktur, also Ölraffinerien und Ähnliches, und auf zivile Logistik. Welche Schläge auf die russische Energieinfrastruktur, vielleicht fangen wir da an, waren hier in der vergangenen Woche bemerkenswert, Herr Bühler?
Also in den letzten Tagen sind 5 Raffinerien getroffen worden, zum Teil schon das zweite oder dritte Mal, weit weg von der Ukraine in Sibirien, Westsibirien. Dazu auch Ölverladeterminals in der Schwarzmeerregion, also genauer gesagt am Asowschen Meer, also in der Krasnodar-Region. Und zweitens, nachdem nun 15 Wildberry-Lagerhäuser angegriffen wurden, kommt jetzt der zweite große Online-Händler Ozon ins Visier. Dieser Online-Händler hält etwa einen Marktanteil von 30%, das ist also auch ein großer in Russland. Also 5 Lagerhäuser wurden in den letzten 6 Tagen angegriffen und größtenteils zerstört. Der dritte Schwerpunkt lag auf Angriffen auf viele Einrichtungen der russischen Luftverteidigung in Grenznähe zur Ukraine. Also im Bereich Rostow am Don, Krasnodar, Belgorod, dann auch natürlich in den besetzten Gebieten von der Krim bis hoch nach Luhansk. Es sind zusätzlich insgesamt 6 Angriffe geflogen worden auf militärische Flugplätze. Insgesamt wurden Radare, Flugabwehrstellungen zerstört und auch einzelne Kampfflugzeuge mindestens beschädigt oder zerstört. Bemerkenswert war auch der Angriff auf den Weltraumbahnhof in Plesetsk. Dieser Kosmodrom Plesetsk liegt fast am Weißen Meer im Norden Russlands, ca. 1900 Kilometer von der Ukraine entfernt. Von dort aus werden Satelliten in den Weltraum geschossen, wohl auch die kleinen neuen russischen Satelliten, die für die Russen das Starlink-System ersetzen sollen. In der vergangenen Woche wurde ja bereits in Samara an der Richtung Osten die Produktionsstätte der Sojus-Raketen angegriffen, die dort aus diesem Weltraumbahnhof dann auch starten können. Von Plesetsk gibt es noch keine Berichte, ob dort Schäden verursacht worden sind. Das kann noch kommen. Es gibt allerdings Berichte, dass ca. 40 Langstreckendrohnen in der Region abgeschossen wurden von den Russen. Der Weltraumbahnhof ist ja für Russland von großer strategischer Bedeutung und entsprechend ist wohl auch der Schutz durch Flugabwehrmittel.
Sie haben die Angriffe auf die Lagerhäuser Ozon erwähnt, in 3 aufeinanderfolgenden Nächten. Das wirkt im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen, die Sie jetzt genannt haben, erstmal wie zivile Infrastruktur. Wir hatten bei Wildberries drüber gesprochen, dass es da auch darum ging, dass der Versandhändler genutzt wird, um teils auch militärische Ausrüstung zu bestellen, zum Beispiel von Soldaten. Ist das bei Ozon ähnlich? Oder anders gefragt, ist Ozon aus ähnlichen Gründen ein Ziel solcher Angriffe der Ukrainer, wie es Wildberries gewesen ist?
Ja, das musste ich auch lernen, dass dieses Riesenland eigentlich nur versorgt werden kann mit so großen Logistikzentren. Und diese Logistikzentren beliefern auch die Streitkräfte. Also das sind Dual-Use-Einrichtungen, wie man sagt. Sie verfolgen einen zivilen Zweck, aber haben durchaus auch militärische Zwecke. Nun ist der Einsatz der Ukraine natürlich nicht nur rein militärisch zu sehen, sondern es wird hier auch großer wirtschaftlicher Schaden verursacht, der in die Milliarden geht, jedenfalls bei Wildberry, und bei Ozon wird das ähnlich sein. Und insofern ist die strategische Zielrichtung schon da, auch wirtschaftlichen Schaden zu verursachen und damit Finanzprobleme in Russland zu verursachen und insgesamt den Russen die wirtschaftliche Basis auch ein Stück weit zu nehmen für diesen Krieg.
Dann, Herr Bühler, verlassen wir thematisch das Kriegsgebiet und wenden uns der näheren Nachbarschaft im Ostseeraum zu. Vor genau einer Woche gab es eine große US-geführte NATO-Luftwaffenübung über Nordpolen und dem Baltikum mit einem Schwerpunkt in unmittelbarer Nähe der russischen Exklave Kaliningrad. Also Berichte über beteiligte Flugzeuge sprechen da von 25 bis 50. Das ist für mich vielleicht auch aus Unkenntnis, aber eine durchaus große Schätzungsbreite. Bei den beteiligten Ländern habe ich notiert USA, Polen, Norwegen und auch Deutschland mit einem U-Boot-Jagdflugzeug der deutschen Marine. Was können Sie uns zu dieser Übung sagen und wie ordnen Sie die ein bezüglich Größe und auch bezüglich Zweck natürlich?
Also das war eine NATO-Übung, in der NATO-Luftstreitkräfte in erster Linie, Landstreitkräfte, gestellt durch Polen, sowie auch Marinestreitkräfte. Sie hatten gerade den Seefernaufklärer Deutschlands erwähnt, der wohl auch mit dabei war. Es war wohl kein Zufall, dass der gerade über der Ostsee war. Die NATO übt in einer solchen Übung Ausschnitte aus der Verteidigungsplanung für den Ostseeraum, für das Baltikum und auch Polen. Verteidigungsplanung ist ja per se geheim und deshalb muss ich also sehr darauf achten, dass ich nur das verwende, was auch öffentlich irgendwo recherchierbar ist und auch öffentlich bekannt ist. Und das will ich auch gerne tun. So eine Übung ist Routine. Dort wird geübt, die Koordination und das Zusammenwirken von Landstreitkräften, Luftstreitkräften, Seestreitkräften. Und das ist hier getan worden mit Kampfflugzeugen, mit Aufklärungsflugzeugen, mit den AVAX-Flugzeugen, also einer fliegenden Kommandozentrale, zugleich ein Aufklärungsflugzeug, das über hunderte von Kilometern ein Luftlagebild erstellen kann und das den anderen zur Verfügung stellen kann. Und es waren dabei andere Aufklärungsflugzeuge der Amerikaner. Und was die Übung eben besonders macht, und deshalb ist das keine Routine mehr, war wohl der erstmalige Einsatz einer Maschine, die heißt mit dem Spitznamen Compass Call. Das ist die EA-37B. Das ist ein großer Geschäftsflieger vom Typ Gulfstream, der vollgepfropft ist mit Elektronik. Mit dieser Elektronik kann dieses Flugzeug Feuerleitradare zerstören. Es kann die Übertragung von Daten über Datenlink unterbrechen. Es kann die Luftverteidigung des Gegners täuschen. Es kann Cyberoperationen aus der Luft durchführen. Gewissermaßen auch einen elektronischen Schutzschirm über einen bestimmten Landesteil legen, in dem dann Flugzeuge ungefährdet operieren können. Oder auch einen Schutzschirm über Landstreitkräfte legen können, zur Drohnenabwehr zum Beispiel. Das ist ein strategisch wichtiges Mittel, das die Amerikaner der NATO zur Verfügung stellen. Das haben die anderen NATO-Staaten nicht oder noch nicht. Das ist also eine der wesentlichen Fähigkeiten, die die Amerikaner der NATO zur Verfügung stellen und auch in Zukunft zur Verfügung stellen müssen. Die Landstreitkräfte, die dort eingesetzt waren, hatten einen doppelten Zweck im Grunde genommen. Sie spielten eigene Landstreitkräfte auf der einen Seite, die unterstützt werden müssen aus der Luft. Also diese Land-Luft-Kooperation kommt hier zum Tragen. Und zum Zweiten, das haben die Polen selbst gesagt, die Luftverteidigung der Polen hat zugleich russische Luftverteidigungsmittel simuliert, so dass auch die Flugzeuge, insbesondere die Flugzeuge für den elektronischen Kampf, wie dieses Flugzeug Compass Call, dann auch tatsächlich aktiv die Luftverteidigung beeinflussen kann, die dort vor den Polen gestellt worden sind. Das Ganze hat natürlich einen Hintergrund und das ist beschrieben mit der geografischen Lage des Baltikums. Da gibt es auf der einen Seite im Süden, also südlich von Litauen, Kaliningrad. Dann gibt es einen Korridor von etwa 100 Kilometer, 80, 100 Kilometer Breite, ganz wenige Straßen, die da durchgehen. Und dann kommt schon Belarus. Und die russische Taktik ist so, dass man das Baltikum isolieren will zu einem bestimmten Zeitpunkt Und deshalb hat man in Kaliningrad Angriffswaffen stationiert, die bis nach Deutschland reichen können, die nach Skandinavien erreichen können, Polen sowieso und die baltischen Staaten auch. Das sind Raketen vom Typ Iskander und auch Marschflugkörper mit gleichen Namen, also Iskander K. Und diese Angriffswaffen sind unter einem starken Schutz von Luftverteidigungsmitteln. Und mit diesem militärischen Potenzial kann man im Grunde genommen versuchen, den Korridor zu schließen, sodass das Baltikum auf dem Landweg nicht mehr erreicht werden kann. Und das ist eine Herausforderung, über die schon häufig berichtet worden ist. Es gibt ja auch das Buch dort von Professor Masala, der das Szenario da auch ein Stück weit durchspielt. Es gibt die Äußerungen von Ben Hodges, was den Suwalki-Korridor angeht. Also das ist weitgehend bekannt. Aber die Verteidigungsplanung muss natürlich sicherstellen, dass genau das nicht passiert und dass die Luftverteidigung ausgeschaltet werden kann dort in Kaliningrad und dass auch die Angriffswaffen dort neutralisiert werden können. Natürlich nur, wenn die NATO angegriffen worden ist und darum geht es. Also das ist das Szenario, in dem eine solche Übung stattfindet. Routine, NATO geführt. Das Spezielle an der Übung war, wenn ich das zusammenfasse, die Teilnahme dieses Flugzeugs für den elektronischen Kampf, das sehr weitreichende Fähigkeiten hat, wie es bisher kein anderes Flugzeug hatte, die auch mit elektronischem Kampf im weitesten Sinne befasst waren.
Gut, dass Sie es nochmal sagen mit der Verteidigung, die da demonstriert wurde, denn eine Demonstration war es, so hat es zumindest der polnische Verteidigungsminister genannt, eine, Zitat, Demonstration der NATO-Fähigkeiten, genau. Und jetzt frage ich mich, wie vermeidet man, dass man bei einer solchen Demonstration auch mal einen Fehler macht, vielleicht irgendwas schief geht und mit dieser Abschreckungsdemonstration eher das Gegenteil erreicht, also nicht abschreckt, sondern erschreckt und russische Kräfte vor Ort vielleicht so erschreckt, dass da eine Reaktion kommt, die man eigentlich vermeiden wollte.
Ja, also zunächst.
Fließt das in solche Übungen ein?
Ja, natürlich. Zunächst muss man sagen, jede Übung auf dieser Ebene dient natürlich der Abschreckung. Und Abschreckung bedeutet auch Demonstration, also zeigen, so was die Polen eben gesagt haben, zeigen, was man hat, zeigen, welche Fähigkeiten man hat. Das kann auch durchaus so verstanden werden, also ein Drohnenschwarm, der Richtung Westen angreift, der hat gegen ein solches Air Package, wie man in der NATO-Sprache sagt, also so einen gemischten Verband von unterschiedlichen Flugzeugen keine Chance. Und insofern ist das sicher auch ein Signal an Russland. Aber zu Ihrer Frage, die NATO, und ohne dass ich jetzt da ins Einzelne gehen kann, wer das macht, wie das gemacht wird, hat natürlich einen Draht Richtung Russland und Richtung russisches Militär. Und solche Übungen werden angekündigt. Der Übungszweck wird genannt, der Übungsraum wird genannt. Nehmen wir mal nur an, die Ostsee, die ist ja auch betroffen gewesen. Es ist nicht so, wie es manchmal geschrieben worden ist, dass das unmittelbar an die Grenze Kaliningrads rangegangen ist. Die wesentlichen Teile haben sich über der Ostsee und über dem westlichen Polen abgespielt, weil die Reichweite der elektronischen Kampfführung so weit reicht, genauso wie die Aufklärungsreichweite der AWACS und der anderen Aufklärungsflugzeuge. Da muss man nicht an die Grenze ranfliegen. Aber um keine Missverständnisse dort zu verursachen, werden solche Übungen angekündigt und auch respektiert von der NATO-Seite wie auch von den Russen. Ich glaube, da gibt es keine großen Unterschiede. Niemand will, dass aus einer solchen Übung dann tatsächlich Feindseligkeiten oder gar ein Krieg resultiert.
Wenn wir schon im Ostseeraum sind, bleiben wir da gerne und rücken noch ein bisschen näher ran an Deutschland. Eine aktuelle Frage, die auch schon in der vergangenen Woche aufkam, da ist das nämlich passiert. Berichten zufolge ist die russische Fregatte Admiral Kasatonow vor der deutschen Ostseeinsel Fehmarn gesichtet worden. Offenbar als Begleitschutz für einen Tanker. Es wäre damit die zweite Sichtung eines größeren russischen Kriegsschiffs in der westlichen Ostsee innerhalb weniger Wochen, nachdem Ende Juli war es, glaube ich, bereits der Zerstörer Admiral Levchenko dort unterwegs war. Was sind das für Kriegsschiffe, Herr Bühler, und wie schätzen Sie deren Präsenz vor der deutschen Küste ein? Also ich frage das vor allem, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Schiffe auch potenziell mit Lenkraketen bestückt sein könnten.
Also das sind große Fregatten, die Sie gerade genannt haben. Die Admiral Levchenko hat so knappe 170 Meter. Also schon ein großes Schiff, deutlich größer als deutsche Fregatten. Sie gehören der Nordflotte an und sind aber eigentlich regelmäßig auch in der Ostsee eingesetzt. Und gerade jetzt auch während des Krieges, aber auch vorher. Es ist also nichts Besonderes. Auch die Räume, in der sie dort operiert haben, also bei Fehmarn. Der Fehmarnbelt ist sozusagen ein Schlüsselgelände innerhalb der Ostsee, genauso wie die Kadettrinne, also nördlich vom Dars, zwischen Dars und der Insel Falster. Und da ist sie auch gesichtet worden. Also es ist nichts Besonderes. Aber man kann eins sagen, diese Veröffentlichungen, die sind jetzt darauf zurückzuführen, dass einzelne Fotografen da Bilder gemacht haben von Land aus. Damit ist das Ganze öffentlich geworden, es ist viel berichtet worden in Zeitungen. Aber die NATO und die NATO-Länder haben natürlich ein ganz detailliertes Lagebild, das gespeist wird von allen NATO-Nationen, die ihre Sensoren, die sie haben, alle zusammenbündeln zu einem gemeinsamen maritimen Lagebild. Das heißt, in jedem NATO-Gefechtsstand, genauso wie im deutschen Gefechtsstand in Rostock bei der Marine, hat man zu jeder Zeit einen ganz klaren Überblick, was ist wo unterwegs. Und das trifft insbesondere für die Ostsee zu, denn die Schiffe müssen ja entweder durch den Sund oder durch den großen Belt kommen. Der kleine Belt ist wahrscheinlich zu eng, zu klein. Außerdem dürfen sie da gar nicht durchfahren, ohne sich anzumelden. Beim großen Belt darf man das schon und beim Sund auch. Aber die Dänen haben so ein umfassendes Küstenradarnetz und die Deutschen auch, die Norweger im Übrigen auch, wenn man bedenkt, dass so ein Schiff ja unterwegs ist von Nordrussland an der Küste Norwegens entlang, bis dann endlich die Ostsee erreicht. Und da wird das Schiff immer verfolgt durch die Gefechtsstände der Marinen der NATO-Länder und dem Marinegefechtsstand der NATO selbst.
Also eigentlich Business as usual, ja? Das heißt, nur weil es Fotos gab, wird drüber geredet?
Naja, Business as usual. Ich meine, wir sind in einer Situation der Spannung. Und natürlich haben die Russen ihren Schiffen auch die Aufgabe gegeben, die Schattenflotte zu begleiten, zu beobachten. Ob sie sie schützen sollen im Endeffekt, das weiß man nicht ganz genau. Das ist ja noch nicht passiert. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein gewisser Schutz, wenn da eine Fregatte einen Schattenflottentanker begleitet, weil doch die Grenzpolizei oder auch Marinestreitkräfte dann zurückhaltender sind, wahrscheinlich mit einem Einsatz, weil sie eben nicht riskieren wollen, dass die Sache eskaliert. Also die Aufgabe, Schattenflotte im Auge zu behalten, Schattenflotte zu schützen, das haben sie ganz sicher. Und das unterscheidet sich von der heutigen Situation zu einer Situation vor ein paar Jahren noch.
Einen Hörtipp hätte ich noch für alle Hörerinnen und Hörer, die beim Thema Ukraine auch zwischen unseren Podcast-Folgen auf dem Laufenden bleiben wollen. Unser MDR-Podcast Putins Krieg, der begleitet den Ukraine-Krieg seit seinem Beginn. Da finden Sie Interviews und Berichte, die das aktuelle Geschehen einordnen und zeigen, welche Folgen der Krieg für die Ukraine, Russland, Europa und die Welt hat. Den Podcast gibt's, wie Was tun, Herr General, auch in der ARD Sounds App. Den Link finden Sie in den Shownotes. Herr Bühler, wir wären damit durch für diese Folge. Ich danke Ihnen sehr für die Einordnung. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche haben, schreiben Sie uns gerne per Mail zum Beispiel an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737. 37. Die nächste Folge dieses Podcasts ist geplant für Mittwoch, den 26. August. Darin wollen wir uns mit dem wachsenden innenpolitischen Druck beschäftigen, dem der ukrainische Präsident Zelensky derzeit ausgesetzt ist. Zum einen wegen Korruptionsermittlungen in seinem Umfeld, zum anderen, weil der kürzlich geschasste Verteidigungsminister Fedorov öffentlich Neuwahlen gefordert hat, und zwar lauthals. Wie realistisch das ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Herr Bühler, ich sage bis dahin und auf Wiederhören.
Ja, gern geschehen, Herr Erl. Bis dann.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.